Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Gut, schön.
Eine gute Zeit war das eben gerade vor dem Herrn. So gut, sich ehrlich zu machen vor dem Herrn und zu beten, dass er Veränderung wirkt in uns. Das ist das, was unseren Lauf mit Jesus ausmacht, dass wir verändert werden. Stück für Stück für Stück werden wir wiederhergestellt in das Ebenbild, in das wir eigentlich gehören. Wir werden das Ebenbild Jesu Christi wieder zurück transformiert, kann man sagen. Und in gewisser Art und Weise ist das heutige Thema auch damit verwandt. Es geht um das Thema dämonische Einflüsse erkennen. Oh, das ist so ein reißerischer Titel. Deswegen sind auch heute so viele da. Und das werden dann auch im Internet ganz viele klicken. Weil man denkt irgendwie, das ist jetzt irgendwie die Stunde der Wahrheit, wo die ganzen verborgenen Informationen aufgedeckt werden, wie man jetzt den Teufel erkennen kann. Und alle okkulten Hinweise, die es in diesem Leben gibt, werden jetzt vom Pastor offengelegt. Aber es ist eigentlich recht unspektakulär, was wir uns heute anschauen werden. Wir werden in die Schrift gehen und werden schauen, welche Hinweise finden wir für dämonisches Wirken, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wie das funktioniert, auf welche Art und Weise Satan agiert. In der letzten Predigt am Sonntag haben wir gehört, wie Jesus mit einem Dämonisierten konfrontiert wurde, der krank war, und er hat ihn dann befreit. Er konnte Menschen helfen, haben wir gelernt, weil er geistliches Unterscheidungsvermögen hatte. Hätte er das geistliche Unterscheidungsvermögen nicht gehabt, hätte er nicht gewusst, wie er dieser Person in ihrer ganz konkreten Situation helfen kann. Und für Paulus gilt auch, dass alle Christen mit geistlicher Kenntnis ausgerüstet sein sollen. Deswegen sind wir hier, um uns ausrüsten zu lassen für den geistlichen Dienst. Denn Paulus sagt in 2. Korinther 2, Vers 11, der Satan soll uns nicht überlisten, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Das ist mal ein Statement. Das konnte Paulus damals sagen. Und er sagt nicht, seine Gedanken sind mir nicht unbekannt, sondern uns. Er geht davon aus, dass Christen geschult sind, über die Gedanken des Satans zu wissen, wie er agiert, was er vorhat. Und die Bibel hilft uns, effektiv unsere Umwelt zu deuten und auch vorbereitet zu sein, wenn Satan uns attackiert. Nicht ohne Grund heißt es in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das bedeutet, die Bibel ist dazu da, uns Informationen zu geben, womit wir auch etwas anfangen können. Dass wir eben nicht im Nebel stochern und irgendwie nicht so ganz genau wissen, was sind denn eigentlich Satans Gedanken, wie er uns überlisten möchte. Wenn wir Bibelstudium betreiben, so wie auch jetzt, da mal tief reingehen in das Thema, hilft es uns, die Bandbreite satanischer Attacken zu kennen, damit wir eben nicht unwissend sind und einfach in seine Arme laufen, obwohl wir eigentlich einige Warnschilder von Gott aufgestellt bekommen haben. Bevor wir uns einige Aspekte anschauen, einige Facetten, woran man dämonisches Wirken erkennen kann, wie würdet ihr die Frage beantworten? Und das muss jetzt gar nicht richtig sein, ja, wir sammeln einfach mal. Woran machst du es zum Beispiel fest, dass dämonische Kräfte sich gerade manifestieren? Hast du irgendwelche Parameter, wo du das irgendwie so, das ist für mich ganz offensichtlich, dann dämonisches Wirken oder daran erkenne ich das oder meine es zu erkennen, wenn dies oder jenes geschieht, wenn ich mit dem oder jenem konfrontiert bin, dann habe ich so eine Ahnung in mir, das könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit dämonischen Ursprungs sein. Hast du da irgendwelche Parameter in dir? Also du würdest sagen, dass es ein subjektives Empfinden ist, eine Wahrnehmung, ein Gespür für negative Kräfte. Ich finde es ganz interessant, dass du eben gerade auf die Tierwelt vielleicht spaßeshalber gelenkt hast, so wenn eine Katze in die Nähe eines Hundes kommt. Wir kennen das von Tieren, dass sie Dinge wahrnehmen, die wir nicht wahrnehmen. Wenn Naturereignisse, Naturphänomene in Anmarsch sind, wir sitzen noch auf dem Balkon, trinken unseren Kaffee und in der Tierwelt passiert was. Die nehmen etwas wahr, was uns irgendwie abhanden ist. Und wir ticken so, dass wir sagen, was ich nicht wahrnehme, ist auch nicht da. Was ich nicht sehe, das existiert auch nicht. Aber die Tiere, wenn sie sprechen könnten, würden sie uns sagen, hast du keine Ahnung, was gerade vor sich geht? Ist interessant, ne? Es gibt so eine Art Antenne. Eine Antenne für Ereignisse, die da kommen. Und alleine das, diese Tierwelt, sollte uns einen Hinweis darauf geben, warum sollte das in der übernatürlichen Welt nicht ebenso sein? Dass übernatürliche Menschen, also das hört sich ein bisschen jetzt krass an, ja, aber geistlich gesinnte Menschen, die mit dem Heiligen Geist ausgestattet sind, auch so eine Art Antenne haben, um zu erkennen, was hier vor sich geht. Dass hier etwas nicht ganz koscher ist, nicht ganz rein. Das ist ein spannender Vergleich. Gibt es noch so Parameter, wo du sagst, oh, hier habe ich, wenn so etwas kommt oder wenn ich mit dem konfrontiert bin, dann befürchte ich satanische Wirkung. Okay, also du beschreibst auch etwas, was Wilfriede schon eingangs reingebracht hat, ein Empfinden, wo du keinen Faktor irgendwie hast, den du messen kannst, wo du sagen kannst, das ist passiert und deswegen komme ich darauf, dass es etwas Bösartiges sein könnte, sondern es war ein Empfinden, was in dir war, aber es hat sich dann bestätigt durch das, was die Person von sich gegeben hat, wo es dann offensichtlich war, okay, dieses Gefühl, diese Empfindung und Wahrnehmung ist jetzt die Antwort sozusagen, finde ich jetzt in den Faktoren, die ich sehen kann. Bitte. Okay, also wenn Menschen etwas von sich geben, was nicht nur einfach atheistisch ist, sondern richtig gottfeindlich, so richtig boshaft. Blasphemie, also gegen Gott lästern und wenn Jesus oder das Evangelium zur Sprache kommt, dann gibt's Rebellion. Also wenn sozusagen ein Laster nicht einfach nur ein Laster ist, sondern wenn das eine besondere Qualität hat, so von Kontrolle in dem Leben, ja. So Besitz einnehmen, hast du eben gerade gesagt. Dass da für dich, okay, hier ist nicht, das ist nicht mehr nur noch das Fleisch, sondern da ist auch eine andere Energie dahinter. Okay, bitte. Ist tatsächlich so. Es gibt viele Berichte von besonders stark dämonisierten Menschen, dass sich die Pupillenfarben dann verändern. Ja, wenn dann Dämonen sozusagen sich manifestieren, dass auf einmal die Augen gold oder rot oder und dann im nächsten Augenblick kannst du dann auch wieder switchen. Also da gibt's schon sehr verrückte Dinge, ja. So ist das. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema dämonische Einflüsse erkennen. Und das nächste Mal beschäftigen wir uns damit dämonischen Einflüssen wehren. Ja? Also da werden wir uns dann genau anschauen, wie können wir in den jeweiligen Situationen auch handeln. Ja? Das ist eine wichtige Frage. Aber ich finde es spannend von euch zu hören. Danke für eure Offenheit. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt so ad hoc gedacht hättet, dass so viele doch irgendwie Antennen dafür haben oder sogar auch Erfahrungen gemacht haben. Wie oft habt ihr schon mal so einen Austausch über dieses Thema gehabt in Gemeinde? Es ist, glaube ich, recht selten, aber es ist doch echt wichtig. Es ist nötig, dass wir uns mit diesem Spektrum beschäftigen. Nicht, weil das Okkulte irgendwie eine Faszination hat. Hat es, und das gebraucht auch Satan, ja, um Leute dann irgendwie in seinen, wie sagt man, Kaninchenbau mitzunehmen, ja. Aber wir müssen geschult sein und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir so einen Austausch haben. Ich möchte gerne ein Zitat vorwegschicken. Die Zeit ist schon fortgeschritten, ja, aber wir werden mal gucken, wie ich hier durchkomme. Ich möchte ein Zitat vorwegschicken. Wir werden uns gleich einige Facetten anschauen, woran man dämonisches Wirken und Einflüsse erkennen kann. Aber man muss sagen, bei fast allen Dingen, die wir uns heute anschauen, ist es oberflächlich betrachtet nicht immer klar. Es gibt Indikatoren, aber die können so und so manchmal gedeutet werden. Und diese Indikatoren sollen uns eigentlich dazu helfen, dass wenn wir mit diesen Indikatoren, mit diesen Situationen konfrontiert sind, dass wir wissen, ich habe mal in der Bibel schon was gehört, jetzt frage ich den Herrn, ist da etwas Dämonisches oder ist es rein natürlich? Ich möchte gern das Zitat hier vorlesen von einem meiner Lieblings- Theologen Wayne Grudem, der sagt, bei all diesen Versuchen, dämonischen Einfluss zu erkennen, müssen wir bedenken, dass keine Geistesgabe in diesem Zeitalter vollkommen funktioniert und wir auch keine vollkommene Kenntnis über den Herzenszustand von Menschen haben. Denn wir alle verfehlen uns vielfach, räumt Jakobus ein. Es sollte uns also nicht überraschen, dass auch ein gewisses Maß an Ungewissheit in unserer Wahrnehmung des Vorhandenseins dämonischer Einflüsse bestehen kann. Dies bedeutet allerdings nicht, dass wir die Möglichkeit dämonischer Einflüsse leugnen sollten. Und im Zuge unseres Wachstums in der geistlichen Reife und Empfindsamkeit und während wir Erfahrung im Dienst an den Nöten anderer sammeln, wird unsere Fähigkeit, dämonische Einflüsse in unterschiedlichen Situationen zu erkennen, zweifelsohne zunehmen. Wir werden uns einige Dinge anschauen und du wirst auch Situationen erlebt haben, wo du denkst so, ah, ich habe so ein Gefühl, aber ich kann es nicht genau sagen. Und einige Christen sagen dann, okay, wenn ich etwas nicht genau sagen kann, dann interessiert mich dieser Bereich gar nicht und ich lege ihn ad acta. Das ist aber nicht klug. Nur weil ich Dinge nicht verstehe, heißt es nicht, dass ich sie aus meinem Repertoire hinauswerfen sollte. Es gibt einige Bibelbücher, die ich nicht verstehe. Ich habe sie aber immer noch in meinem Bibelkanon hier drinne und ich habe sie nicht in den Papierkorb geworfen, sondern ich gehe mit ihnen, ich wandle mit ihnen und irgendwann wird es klarer und wenn ich geschult bin und im Glauben wachse, dann werde ich reifer in meiner Beurteilung dessen, womit ich konfrontiert werde. Das Erste, was wir uns anschauen, ist, was einige schon hier auch gesagt haben, dämonische Einflüsse erkennen anhand von Kontrollverlust oder übermenschliche Fähigkeiten, wie du es eben gerade erzählt hattest. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Weise dämonischer Aktivität, dass wir mit krassen und gewaltvollen Kontrollverlust konfrontiert sind. Beziehungsweise in unseren Bildern. Dämonisierte Menschen, das sind die, die sich nicht unter Kontrolle haben. Und so gibt es natürlich aus Markus 5 die berühmte Passage. Und als Jesus aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Schon interessant, ne? Da ist jemand, mit Ketten kannst du ihn nicht binden, aber der Satan ist so eine feste Kette in seinem Leben, von der er einfach nicht loskommt. Wir finden das auch noch einmal in Apostelgeschichte 19, Vers 16, wo die Apostel mit dieser Situation konfrontiert sind. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Hier wurden nicht die Apostel überwältigt, sondern andere. Aber hier sehen wir wieder diese schier übermenschliche Kraft. Und es ist immer wieder in Berichten zu hören, dass wenn dämonisch belastete oder gebundene Menschen gewaltvoll agieren, dass sie auf eine Art und Weise handeln, wie du das eigentlich nur vielleicht aus Superheldenfilmen kennst. Wie die dann, wie du es gesagt hast, knapp 50 Kilo, aber kannst mit 4 Polizisten aufnehmen. Wie ist das möglich? Also hier ist eine Ressource an Kraft, die ist nicht von dieser Welt und diese Menschen sind so beseelt von diesen Kräften, dass sie auf der physischen Art, auf der leiblichen Art zu übermenschlichen Kräften Wir schauen uns einen zweiten Punkt an, und zwar nenne ich den bizarrer Widerstand gegen das Evangelium. Einige haben das auch schon erwähnt. Bei diesem Punkt geht es nicht so sehr darum, dass eine Person physisch gewalttätig wird. Nicht alle Dämonisierten werden gleich immer physisch gewalttätig, aber in Anbetracht des Evangeliums manifestieren sich einige dämonische Kräfte, indem sie verbal attackieren, mit Worten attackieren. Markus 1, Vers 23 bis 24. Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Und er schrie auf und sagt, es ist übrigens immer wieder, dass sie auch schreien, dass sie rufen, dass da irgendwie keine Besonnenheit da ist. Es ist immer so laut. Und er schrie auf und sagte, Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Merkt ihr die Schizophrenie hier in der Aussage? Wir kennen dich. Ich weiß ja, so, jetzt viele oder eine Person? Wenn Menschen dämonisch inspiriert sind, dann erlebt man immer wieder, dass sie Zugang zu Informationen haben, die sie eigentlich nicht haben können. Es ist, als wenn sie prophezeien. Weil die Dämonen wissen in den Evangelien über Jesus Bescheid, aber alle anderen Menschen links und rechts um sie herum wissen doch gar nicht, wer Jesus ist. Aber die Dämonen sprechen, und das ist ganz interessant zu beobachten in den Evangelien, die Dämonen sprechen oft sehr viel Wahrheit. Sehr viel Wahrheit, sagen sie. Wenn sie mit Jesus konfrontiert sind, sagen sie sehr viel Wahrheit über ihn. Und sie sagen Wahrheit, von denen andere Menschen noch gar nichts wissen. Und manchmal ist es ein Indiz, dass wenn man mit einer Person konfrontiert ist und sie Dinge weiß, die sie eigentlich gar nicht wissen kann, dass man zumindest hier so eine rote Flagge, ja, so, es kann sein, dass diese Person gerade inspiriert wird von satanischen Kräften, Informationen hat, die eigentlich dem natürlichen Menschen nicht zugänglich sind, und aber mit diesen Informationen hantiert. Es kann auch passieren, dass sich in diesem Widerstand auch merkwürdige Stimmen von jemanden ausgehen. Es kann auch sein, dass auch mehrere Stimmen gleichzeitig aus einer dämonisierten Person sprechen oder dass eine Frau auf einmal spricht wie ein Mann, ja, ein Bär von Mann, oder Männer dann auf einmal schreien wie Frauen. Ich sag mal, das ist schon, ich sag mal, schon ein Kaliber. Das sind schon heftige dämonisierte Zustände. Wahrscheinlich nicht Alltagsgeschäft in deinem Leben. Aber es ist durchaus biblischer Befund. Doch. Es ist durchaus biblischer Befund. Aber nicht nur biblischer Befund, sondern auch Erfahrung von Christen, die auch in diesen Bereichen besonders wirken. Und immer wieder wird uns auch in der Bibel dieser bizarre Widerstand gegen das Evangelium beschrieben. In Markus 9, Vers 20 lesen wir das zum Beispiel. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Diese Konfrontation der Mächte ist oft ein Hinweis, dass hier etwas im Argen liegt, aber nicht nur auf der natürlichen Ebene. So, und hier kommen wir an so einem Punkt. Es kann sein, dass du mit Menschen konfrontiert bist, die haben vielleicht in ihrer Kindheit schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht. Sind vielleicht sogar Opfer, Missbrauchsopfer vielleicht von Kirche. Und haben so krass abgeschlossen mit Kirche, wenn sie mit dir konfrontiert sind, haben sie so einen Hals auf die ganze Institution Kirche, weil du als Christ einfach nur für sie sozusagen gerade das Objekt bist, wie sagt man das, ja, danke, ich habe einen anderen Begriff im Kopf, aber der Boxsack, genau. Und dann kommst du gerade willkommen und dann feuern sie auf einmal los. Es kann eine ganz natürliche Reaktion sein. Es kann aber auch eine dämonische Reaktion sein, die völlig irrational ist, und einige haben das schon hier erwähnt. So, kaum fällt der Name Jesus. Du kannst über jede Religion reden, aber auf einmal geht's um Jesus und das Evangelium. Auf einmal sind da Dynamiken und eine Abwehr und eine Rebellion, die ist nicht von schlechten Eltern oder von sehr schlechten Eltern, ja. Jesus sagt's ja auch manchmal, ihr habt den Teufel zum Vater. In Matthäus 16, Vers 23 sehen wir, dass es nicht nur zu diesem bizarren Widerstand gegen das Evangelium kommen kann, sondern dämonische Inspiration, dämonische Einflüsse können auch dann eintreffen oder wahr sein, wenn es ganz unauffälligen Widerspruch geben kann. Und das finde ich außerordentlich. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Ich weiß nicht, stell dir vor, dein Pastor sagt zu dir bei einem Disput, ihr seid euch nicht einig, geh hinter mich, Satan.
zu sagen, das war der letzte Tag, wo ich hier Mitglied in dieser Kirche war. Was fällt ihm eigentlich ein, mich Satan zu nennen? Also es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden Satan zu nennen. Und Jesus kommt auf die Idee, Petrus, Satan. Ich finde das krass. Ey, Jesus ist so unangepasst. Ihm ist so egal, was du denkst, wenn er was sagt. Ja, du musst die Wahrheit hören. Und er zeigt ihm, das, was gerade in deinen Sinn kommt, ist nicht von mir. Ist auch nicht einfach nur eine menschliche Idee. Sondern zu diesem Zeitpunkt, wo du das jetzt gerade bringst, geht das so radikal gegen das Evangelium. Ich sage dir, die Inspirationsquelle, die dahinter steht, ist Satan selbst. Wer würde auf die Idee kommen, dass ein Apostel unter einen Einfluss geraten kann, der diese Qualität hat? Ich würde nie auf diese Idee kommen, wenn die Bibel nicht darüber sprechen würde. Und ich glaube auch, dass Jesus nicht sich versprochen hat oder aus Spaß einfach mal Satan gesagt hat, um seine Jünger zu triggern. Ich glaube, dass er damit eine geistliche Realität beschreiben möchte. Petrus, pass auf. Und das muss uns auch aufhorchen lassen, wenn Christen, wenn die Dinge ums Evangelium gehen, wenn da auf einmal so hartnäckiger Widerstand ist. Es kann sein. Bitte sag jetzt nicht zu jeder Mann und jeder Frau, hey, Satan, Satan, Satan. Ja? Jesus wusste ja, was er tat, aber vielleicht kommen wir mal dahinter, dass wir überlegen, der hat nicht vielleicht einfach eine Abneigung gegen etwas, sondern vielleicht gibt es hier eine geistliche Realität, dessen er sich gar nicht bewusst ist. Und er denkt einfach nur, weißt du was, Jesus ist gut, aber so in einigen Bereichen, da möchte ich einfach mein Ding machen. Vielleicht, wenn du das durchbetest, kommst du zu dem Ergebnis, nee, der möchte nicht nur einfach sein Ding machen, sondern Satan hat noch einen Fuß in der Tür, von dem dieser Junge frei werden muss. Versteht ihr meinen Gedanken? Bitte? Nein, nur den anderen passiert das, nicht uns. Wir sind safe, das ist immer gut. Man muss immer kommen zu solchen brisanten Themen, weil dann sind immer die anderen die Täter, nicht wir. Danke, Tobi. Wir haben jetzt hier gerade den Punkt bizarrer Widerstand gegen das Evangelium. Dämonischer Einfluss ist aber dann auch dann geltend zu machen kann, wenn es eine bizarre Fürsprache für das Evangelium gibt. Es sollte uns skeptisch machen, wenn es eine komische, übermäßige Zustimmung gibt für das Richtige. Ich möchte euch einen Vers zeigen. Apostelgeschichte 16, 16 bis 18. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete. Jetzt wird schon die Wahrheit platziert oder das, was man eigentlich nicht weiß, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Also das ist kostenlose Werbung. Ja, die Social Media Abteilung sozusagen, die überall die Information spreadet, hier ist gute Ware. Was kannst du dir als Prediger Besseres wünschen? Als wenn du irgendwo hinkommst, niemand weiß, wer du bist, und auf einmal läuft dir jemand hinterher und sagt, du bist gut. Du bist richtig. Und bei dir finden wir das, was wir brauchen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren, und er fuhr aus zu derselben Stunde. Ich sag euch, die allermeisten Christen würden so nicht reagieren. Und ich bin da voll mit dabei. Ich würde nicht so reagieren. Wir sagen, ey, super, die ist so begeistert. Die ist so Feuer und Flamme für Jesus. Und die supportet mich so als Prediger. Die wird Diakonin. Bitte. Also die Frage ist, was ist, wenn Menschen Pastoren verehren, schier mehr als Jesus? Geht das vielleicht in diese Richtung? Ich sag mal, diese Passage gibt uns den Hinweis, rote Flagge, es kann sein, dass hier nicht einfach nur ein feuriger, extrovertierter Christ um die Ecke kommt, sondern es kann sein, dass diese Person zwar ganz viel Wahres sagt, das ist ja nichts falsch, was sie sagt, das ist ja das Ding, das ist ja auch das Perfide. Hier, Satan spricht wieder ganz viel Wahrheit aus, aber es kommt hier zu einer Schwerpunktverschiebung. Genau das, was du sagst. Es geht ganz stark um die Apostel, die
Schaut auf sie, was sie bringen. Schaut auf sie, was sie machen. Wir haben gelernt, Paulus will unter den Christen in Korinth nichts anderes wissen als sich, der den Weg zum Heil führt. Nein, als Christus und ihn als gekreuzigt. Sie ist nicht voll von Jesus, sondern sie ist voll von den Aposteln und versucht sie zu pushen. Und vielleicht, ist natürlich Deutung jetzt, ne? Aber ist vielleicht etwas so, ich möchte dein Ego bedienen, ich möchte dein Ego streicheln und dich befriedigen. So, aber eigentlich steckt der Satan dahinter, um dich sozusagen da so richtig, ah ja, wunderbar, ich werde gemocht und geliebt und das ist so, überall bin ich der Meister. Bitteschön. Genau. Und das ist nochmal gut, dass du das sagst. Hier, solche Dynamiken können auch ganz seelisch funktionieren und sowas hat auch jeder schon erlebt. Und das macht die endgültige Beurteilung natürlich auch so ein bisschen so, du kannst nicht sagen, ich erlebe das und das ist immer dämonisch. Aber wir sehen, es kann eine dämonische Ursache haben und wir beschäftigen uns mit diesen Dingen, dass wir wissen, auf diese Art und Weise kann sich auch Dämonisches manifestieren, dass wir nicht auf den Trick reinfallen, ah ja, diese Person hat nur Geltungsdrang. Ja, vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht. Aber wenn du keine Kategorie in deinem Denken hast, dieser Geltungsdrang kann auch eine satanische Quelle haben, dann fragst du den Herrn auch nicht. Dann hast du die Antwort, ehe du gefragt hast. Versteht ihr? Ladies first, unter du. Ich möchte hier mal einen Satz mitten im Text markieren. Dies aber tat sie viele Tage. Das, was ich jetzt sage, ist nur eine Idee. Ich sage nicht, dass es so ist. Vielleicht war Paulus damit konfrontiert, den ersten Tag. Dazu, ja, okay. Nehmen wir sie mit. Kann nicht schaden, über den Marktplatz einmal zu schreien. Die hat eine gute Stimme. Zweiter Tag, geht noch. Halten wir aus. Gibt ja so Geschwister, ne? Halten wir aus. Die sind aber nicht hier, ne, Tobi? Dritter Tag, oh, jetzt wird es schon etwas anstrengend. Vierter Tag, lass mal drüber beten. Fünfter Tag, Erkenntnis. Es ist nicht vom Herrn und es ist auch nicht seelisch. Ich weiß es nicht, ja. Vielleicht war es für Paulus von Anfang an klar, dass hier etwas schiefläuft. Ich könnte mir vorstellen, aber ich habe mich zu wenig mit diesem Text beschäftigt, ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht auch ein Hinweis drin steckt, auch ein Paulus wusste es nicht sofort. Vielleicht war ein Paulus auch mit diesem Gedanken schwanger gegangen, hat das bewegt, hat noch keine Antwort bekommen, hat nur stückwerkmäßig erkannt, auch ein Paulus erkennt stückwerkmäßig, und irgendwann kommt er zu der Überzeugung, jetzt aber, Schluss hier, ja, im Namen Jesu, raus aus ihr. Vielleicht ist es auch falsch, was ich sage, ja, aber gute Frage, wusste er, dass sie Wahrsagerin ist? Kann natürlich sein, dass er wusste, dass es eine Wahrsagerin ist, dann stellt sich die Frage, Paulus, warum hast du so viele Tage ins Land gehen lassen und es nicht gleich geklärt? Der Text sagt es uns nicht und lässt uns mit diesen Fragen allein zurück. Wir können nur, ich sag mal, versuchen, diese Dinge zu deuten und uns einen Reim daraus zu machen. Ich sag mal, es wäre, das, was ich vorhin sagte, wäre für mich jetzt das Plausibelste. Aber ich sag nicht, dass es so sein muss. Bitte. Ja. Okay, da müssen wir nochmal in die griechische Konstruktion reinschauen. Dieses wurde unwillig, ob, wie das, ja, kann ich aber jetzt gerade nicht sagen. Und, ja, bitte? Ja, aber Holger meint, dass es vielleicht doch dem Paulus am Anfang, man weiß es nicht, ja, aber er ist ein Mensch und es könnte sein, dass er da auch sagt, okay, ja, nehmen wir mit, ja, und ein bisschen Ego streicheln tut auch im Prediger ganz gut, habe ich mal gehört von anderen, ja. Aber der Punkt ist, der Punkt ist wichtig, wir dürfen die Apostel nicht glorifizieren, das sind keine Engelchen gewesen. Wenn ihr den Disput zwischen Paulus und Petrus kennt, Petrus war so die Nummer eins im Team Jesus. Und der hat einfach mal das Evangelium verraten. Ja, und auch ein Paulus war nicht perfekt, sondern er selber sagt über sich, ich bin der größte Sünder von allen. Das hat Gründe, warum er das sagt, weil er sich selber kannte. Und du kennst das auch vielleicht manchmal über dich so, ei, wenn jeder wüsste, wie es in mir aussieht. Paulus hat genauso gedacht wie wir. Ja, aber das, was ich meinte mit Petrus, war ja danach, wo da Paulus dann ihn mal so an die Seite genommen hat, hat gesagt, hier, wenn die Juden kommen, dann läufst du schnell zu den Juden und wenn die Juden weg sind, dann sitzt du bei den Heiden und lebst wie die Heiden. Also was jetzt? Mit deinem Verhalten machst du das Evangelium kaputt. Und das hat ein Petrus gemacht, nachdem er schon den Heiligen Geist in Fülle in sich hatte und trotzdem zu solchen Schandtaten fähig war. Er ist halt ein Mensch. Bitte, und dann gehen wir weiter. Genau. Durchaus. Ohne Offenbarung durch den Heiligen Geist kommen wir nicht zu dieser Erkenntnis. Es ist nur die rote Flagge, die wir sehen, aber das ist noch nicht die Antwort. Und wie wichtig das zu verstehen ist, dass es nur eine rote Flagge ist und noch nicht die endgültige Antwort, sehen wir jetzt beim nächsten Punkt, wie dämonische Einflüsse sich zeigen können, sind körperliche Leiden. Und ihr wisst gleich, okay, schwieriges Thema. Und das ist auch ein schwieriges Thema. Die Bibel unterscheidet an vielen Stellen, dass Menschen entweder durch eine natürliche Ursache an Krankheiten leiden oder an dämonischen oder durch dämonische Einflussnahme an Krankheiten leiden. Wir hatten es letzte Woche oder letzten Sonntag, Matthäus 12, Vers 22. Dann wurde ein Besessener oder besser übersetzt ein Dämonisierter zu ihm gebracht, blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Hier sehen wir, dass die Krankheit eine ganz spezifische Ursache hatte. In anderen Heilungsgeschichten ist das nicht immer der Fall, dass auch Satan vertrieben werden muss, sondern wo Jesus einfach die Hände auflegt, für Heilung bittet und die Menschen sind gesund. Wir sehen es auch in Lukas 13, Vers 11 und 16. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Das finde ich auch spannend, einen Geist der Schwäche. Und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Also wir sehen, der Satan kann auf eine Art und Weise bei Menschen Einfluss nehmen, dass sie körperlich erkranken. Wir sehen aber viele, viele Passagen, wo Menschen krank sind, ohne jegliche dämonische Einwirkung. So, wenn wir mit Krankheit zu tun haben, wissen wir, unterwiesen vom Wort Gottes, Herr, gibt es hier etwas, was ich wissen muss? Gibt es hier etwas, was du offenbaren möchtest? Und da möchte ich gerne einen seelsorgerlichen Hinweis geben. Der ist wichtig. Wenn du für einen Kranken betest und keine Offenbarung hast, dann tu nicht so, als wenn er besessen wäre. Das muss man wirklich aufpassen. Vor allem, wenn du Mensch, wisst ihr, wenn jemand krank ist und für sich beten lässt, ja, dann ist er ja auch in einer schwachen Position. Er macht sich ja verletzlich. Weil der feiert das auch nicht oder sie feiert das auch nicht, dass sie krank ist. Personen, die krank sind und unter starken Krankheiten leiden, sind sowieso, ich sag mal schon, von der Krankheit geschwächt. Und wenn du dann jetzt noch kommst und völlig unsensibel daherkommst und sagst, so, da wird bestimmt ein Satan in dir stecken, den treiben wir jetzt erstmal aus. Junge, du kannst nicht mit einer Shotgun losgehen und alles niedermetzeln. Das geht nicht. Du machst die Leute kaputt. Die Leute werden nach Hause gehen, wenn sie krank nach Hause gehen, wenn sie sagen, oh, jetzt habe ich eine neue Diagnose. Ich bin nicht nur krank, ich habe sogar Satan im Herzen. Boah, ey. Leute, da gibt's so mieses Zeug, was schon gelaufen ist. Wenn du es nicht weißt, dann lass es sein. Wenn du eine Ahnung hast, wenn du irgendwie eine Offenbarung hast, dann sprich mit der Person. Man kann fragen. Gibt es Dinge, die vielleicht, hast du dich irgendwelchen Einflüssen ausgesetzt? Wenn wir jetzt beten, kommt dir etwas in den Sinn? Wenn dir vielleicht etwas in den Sinn kommt, kannst du fragen. Manchmal gibt es solche Situationen, dass wenn man für andere betet, auf einmal im Geist weiß, diese Person hat an okkulten Praktiken da teilgenommen. Kannst du fragen, hast du an okkulten Praktiken irgendwie in deiner Kindheit oder so teilgenommen? Ja, genau habe ich. Wollen wir dagegen beten? Wollen wir das mal brechen? Wollen wir das lösen, dass sich das nicht mehr festhält? Man kann auf eine gute Art und Weise mit den Dingen umgehen, oder wie ein Elefant im Porzellanladen und mehr krank machen als heil machen. Man kann in der Seelsorge Menschen kränker machen. Besonders Christen. Also, welche Ursache jeweils vorliegt, wird nur in der engen Gemeinschaft mit Gott deutlich. Ich möchte einfach nur dafür sensibilisieren, weil ich glaube, dass viele Christen überhaupt nicht im Angebot sozusagen, in ihrem Kopf das Denken haben, dass Krankheit auch von Satan kommen kann. Kann. Wenn ich weiß, dass es kann, ist, dann bewege ich das in meinem Gebet. Für mich persönlich. Frag den Herrn. Wenn da keine Resonanz kommt, dann werde ich auch nicht der Spur weiter folgen. Aber ich will offen bleiben, wenn der Herr etwas offenbaren möchte. Doch dämonische Einflüsse gibt es nicht allein auf körperlicher Ebene. Auch das Herz kann von dämonischen Gedanken verdorben und geknechtet werden. Und zwar lesen wir in Jakobus 3, Vers 14 bis 15. Jetzt passt mal auf. Ich weiß nicht, ob ihr mal so darüber nachgedacht habt. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz, ja, Selbstsucht, in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Ich weiß nicht, wie das dir geht, so bei Gedanken des Neids und Selbstsucht. Da würde ich sagen, ja, jeder kennt das irgendwie. Jeder ist mal neidisch und mal selbstsüchtig, egozentrisch, auf sich fixiert. Kennt jeder. Aber es gibt eine Weise dieser Dinge, dieser Unmoral, die eine Quelle hat, die teuflisch ist für Jakobus. Und das sagt er seinen Lesern. Hier gibt es eine teuflische Quelle, die angezapft werden kann, möchte man sagen, oder von der man infiziert sein kann, die deine Eifersucht und deinen Eigennutz bis ins Unermessliche steigern kann. Also Dinge, die unser Herz beschäftigen, und Charakter, unsere Werte, Moral, kann vom Teufel in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das sehen wir interessanterweise in Apostelgeschichte 5, Vers 3 auch. Diese berühmte Passage, kurz nach Pfingsten heißt es, Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan, und hier haben wir dein Herz, ja, nicht nur das Körperliche kann angegriffen werden, sondern auch unser Inneres, unser Herz. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist, was, belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Kaufpreis des Feldes. Er hat an sich gedacht. Er war selbstsüchtig, hat suggeriert, ich gebe alles, ja, für meine Geschwister. Ich veräußere alles. Aber eigentlich hat er an sich gedacht, auf zweierlei Weise. Ich behalte Geld ein und ich habe einen Status in der Gemeinde, dass ich sehr, sehr großzügig bin, obwohl ich es gar nicht bin. Wir sehen, dass das, was Jakobus 3 hier beschreibt, dass der Satan auch inspirieren kann für Eigennutz und für Eigennutz und Selbstsucht, dass sich bei Hananias genauso zuträgt, dass der Satan sein Herz erfüllt, dass er sich sieht, sich sieht, sich sieht. Ich möchte ein Zitat vorlesen von John Wimber. Ich glaube, dass die meisten Versuchungen eine Folge unserer eigenen Entscheidungen und des Einflusses der Welt sind. Aber die Bibel spricht noch von einer anderen Art der Versuchung, bei der wir mehr oder weniger direkt von Dämonen beeinflusst werden. Die Welt, das Fleisch und der Teufel wirken zusammen und führen uns in Versuchung. Es ist eine teuflische Verflechtung, die den Menschen in Sünde und Tod zu fangen versucht. Wenn wir den Versuchungen des Fleisches und der Welt nachgeben, sind wir offener für dämonische Versuchungen. Satan ist der Drahtzieher hinter allen Versuchungen, der sich das Fleisch und die Welt für seine Ziele dienstbar macht. David zum Beispiel war durch den Einfluss der Welt stolz geworden Aus dieser Sünde schlug Satan nun Kapital. David war nicht mehr stark genug, der Versuchung zu widerstehen, eine Volkszählung durchzuführen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Weil Judas das Geld liebte, war er offen für Satans Versuchung, Jesus zu verraten. Je mehr wir also sündigen, desto offener sind wir gegenüber dämonischen Versuchungen. Die Idee ist, dass jeder kennt Eigennutz, Selbstsucht, Eifersucht, all diese Dinge. Aber wenn wir uns diesen Dingen hingeben, müssen wir aufpassen, dass wir nicht eine Tür öffnen, die der Satan gebraucht, um das zu intensivieren und zu verstärken. So wie Susanne das eben gerade auch schon beschrieben hatte. Und manche Christen müssen anfangen, endlich den Satan in ihre Rechnung einzukalkulieren und dämonische Einflüsse als möglichen Faktor nicht länger auszuschließen. Einige sind so verstrickt in moralischer Sünde, aber unter einigen Christen ist überhaupt gar kein Thema. Könnte nicht Satan hier ein Einfallstor haben im Leben eines Menschen? Auf der anderen Seite, und das müssen wir beachten, manche Kreise, manche Christen müssen aufhören, ständig überall den Satan zu vermuten. Das ist auch ein Fehler. Es ist wahr, denke ich, was wir hier in diesem Zitat lesen, aber es gibt manche Christen, die beschäftigen sich mit diesem Thema und immer wenn es dann zu moralischer Schwäche kommt, zu Charakterschwächen, dann geht es immer darum, der Satan ist das. Der Satan ist das und gegen den muss ich jetzt beten. Und du hast Probleme, keine Ahnung, mit Völlerei und kannst dich nicht kontrollieren, ja? Das ist der Geist der Völlerei, den müssen wir austreiben. Und dann gehen sie von Sitzung zu Sitzung und treiben alle möglichen Geister aus und geben denen immer schöne Namen und alle müssen ausgetrieben werden. Aber wenn du, bitte? Statt Buße zu tun, ganz genau. Und wenn du in das Neue Testament schaust, dann fordert Paulus ganz oft auf, kehr um. Leb in Heiligung. Bitte den Herrn, dass die Frucht des Geistes Platz bekommt und dass du Verantwortung übernimmst für deine Taten. Also mancher Christ flüchtet sich in die Verantwortungslosigkeit. Ich bin ja so ein Opfer. Es ist halt der Satan, der mich im Griff hat. Und kannst du bitte für mich beten, dass das wegkommt? Anstatt einfach zu sagen, ich bin das Problem und ich will das jeden Tag. Ich will davon gar nicht loskommen. Und ich stelle auch gar keine Strategie an, um mein Fleisch zu kreuzigen. Sein Fleisch zu kreuzigen, ist eine sehr, sehr aktive Tat. Jemanden zu kreuzigen, das passiert nicht nebenbei. Jemanden zu kreuzigen, ist Schwerstarbeit. Und wenn du dein Fleisch kreuzigen musst, dann wirst du das merken. Es nimmt uns in die Verantwortung, mit Gott zu kooperieren und nicht einfach so lässig, ja, ist halt der Satan. Ist alles der Satan. Ja, das gibt es, aber es ist nicht immer der Fall. Deswegen möchte ich gerne noch von Wayne Grudem zur Ergänzung im Prinzip so die andere Seite der Medaille vorlesen. Der Nachdruck des Neuen Testaments fällt in erster Linie auf die Entscheidungen und Handlungen, die Menschen selbst treffen bzw. vornehmen. Ich konnte nicht anders, war halt der Satan, der mich verführt hat. What? Jesus hat so nicht gesprochen. Wir müssen unsere Verantwortung, dem Herrn zu gehorchen, annehmen und nicht die Schuld für unsere Missetaten irgendeiner dämonischen Macht in die Schuhe schieben. Ja, das gibt es. Ja, das passiert. Und ja, wir sind wachsam dafür. Aber wir benutzen das nicht als billige Ausrede, vor Heiligung zu fliehen und Gott gehorsam zu sein. Gehorsam ist ein großes Thema. Heiligung ist ein Riesenthema. Wenn du Heiligung aus dem Neuen Testament streichst, dann wird dein Neues Testament sehr, sehr, sehr dünn. Es ist, ich würde sagen, der Schwerpunkt, wenn es um Veränderung geht. Heiligung. Und trotzdem wissen wir von der Schrift, es gibt manchmal Kräfte, Bindungen, von denen Menschen auch Befreiung brauchen durch Befreiungsgebet. Wir können nicht sagen, wir nehmen das eine und das andere. Das machen wir nicht. Das sind beides im Blick behalten und schauen her, was ist jetzt hier dran. Ich möchte gerne noch auf einen Punkt, den müssen wir jetzt ein bisschen zügiger durchgehen, bevor ihr hier mir einschlaft oder... Nee, das ist badisch, einschläft.
Ich glaube, Einschlove. So haben meine Großeltern geredet. Einschlove. So, sei es drum. Das haben viele gar nicht auf dem Schirm, dass dämonische Einflüsse erkennbar sind durch falsche Lehre. So unspektakulär. Ist gar nicht so Kontrollverlust und keine Tische fliegen durch den Raum, sondern einfach nur falsche Lehre. Und ich möchte euch ein paar Verse zeigen, die uns das nahe bringen. Und achtet bitte, wenn ihr hier jetzt heute rausgeht und sagt, jeder, der nicht meine Meinung hat, ist dämonisiert, weil er falsche Lehre bringt. Ihr werdet gleich sehen, anhand der Beispiele, die wir uns anschauen, dass dort, wo falsche Lehre präsentiert wird und sie als dämonisch inspiriert gilt, dass es immer um eine bestimmte Art und Weise von oder um eine bestimmte Kategorie von Lehren geht. Nicht jede Meinungsunterschiede sind dämonisch inspiriert. Also wenn gerade dein Nachbar eine andere Meinung hatte, dann muss nicht der Satan in ihn gefahren sein. Schaut mal, welche Kategorie sozusagen von Lehren, wenn man sie ablehnt und was anderes bringt, dämonisch inspiriert ist. 1. Johannes 4, 2 bis 3. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, also Gott wird Mensch, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in der Welt. Also nicht jede Meinungsunterschied machen aus deinem Nachbarn einen Geist des Antichrists, sondern wenn es um eine fundamentale Wahrheit geht, wer Jesus ist. Ob er wirklich Gott ist, der Mensch geworden ist. Also das ist so eine Säule der Wahrheit, nicht einfach ein Randphänomen. 2. Timotheus 2, 23 bis 26. Vorher ging es um die Debatte, sind wir Christen jetzt schon auferstanden oder kommt das erst noch? Vielleicht für euch eine alberne Frage, damals war das Diskussion. Hat sich das jetzt mit der Auferstehung schon vollzogen oder kommt das erst noch? Und einige haben gesagt, das mit der Auferstehung ist schon durch, wir sind schon vollendet. Und dann sagt Paulus, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen, wie euer Pastor, und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Gefangen für sein, das ist eine harte Sprache. Der Satan bindet Menschen und sie sind in seinem Willen, indem sie fundamentale falsche Lehre bringen, wenn es um die Frage der Auferstehung geht. Nicht, ob man Schlagzeug spielen darf im Gottesdienst oder wie lang dann der Rock sein soll oder ob man mit Sport schon predigen darf, sondern ob unsere Auferstehung sich schon vollzogen hat oder nicht. Das ist eine andere Kategorie als Sportschuhe oder Lackschuhe. Hat Jesus Lackschuhe getragen? Ich glaube nicht. 2. Korinther 11, Vers 4. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, hier, das ist fundamental, oder? Den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, der Baden hätte jetzt empfängt gesagt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Also es ist eine Kritik, es ist ein Sarkasmus. Ne? Ihr ertragt das Falsche ziemlich gut. Ihr seid ziemlich gut darin, falsche Lehre willkommen zu heißen in euren Kreisen. Und später im Verlauf dieses Kapitels nennt Paulus diese Menschen Diener des Satans. Nicht einfach Leute mit einer anderen Meinung, sondern wer einen anderen Jesus predigt, ein anderes Evangelium predigt, sind Diener des Satans. Letzter Vers zu diesem Punkt. Und wir kommen tatsächlich zum Ziel allmählich. Der Kontext vorher ist, oder nachher, der Kontext um diesen Vers herum ist, dass Menschen die Ehe abwerten zwischen Mann und Frau und dass es Kräfte gibt in den Gemeinden, die sagen,
Das ganze Alte Testament mit den ganzen Reinheitsvorschriften, Speisegeboten, alle Gesetze musst du befolgen, wenn du in den Himmel kommen möchtest. Okay? Du musst Gesetzeswerke tun, um beim Vater im Himmel sein zu können. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Die Frage, ob wir das Gesetz brauchen, um im Himmel zu kommen, ist eine fundamentale Frage der damaligen Zeit. Auch heute noch. Ist Jesus genug? Hat er es vollbracht oder nicht? Es ist die Frage. Auch die Frage nach der Ehe zwischen einem biologischen Mann und einer biologischen Frau ist eine fundamentale Frage in der Christenheit. Das ist kein Randphänomen. Und bei diesen fundamentalen Fragen, sagt Paulus, das ist nicht einfach nur eine Idee von irgendjemandem. Wenn es um die Kernwahrheiten des Christentums geht und es in der Kirche zu Kräften kommt, die davon großspurig wegkommen, sage ich dir, dahinter steht nicht einfach nur menschliche Idee, sondern dämonische Energie. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, alleine wenn wir uns Timotheus anschauen, diese Passage mit der Eheethik, womit wir es aktuell zur Zeit zu tun haben. Wir haben es in unseren aktuellen ethischen Debatten nicht einfach nur um Richtungskämpfe, wir haben es auch nicht mit Kulturkämpfen zu tun, wie man so landläufig sagt. Ja, aus menschlicher Perspektive schon. Aber aus geistlicher Perspektive haben wir hier keinen Kulturkampf. Ich möchte so deutlich sagen, hier kämpft das Reich Satans gegen das Reich Gottes. Und nichts anderes. Und wenn in der Kirche das groß wird, wenn in der Kirche solche Stimmen laut werden, dann können wir nicht fünfe gerade sein lassen, sondern wir müssen es als das bezeichnen, was es ist. Und zwar als Lehren von Dämonen. Und noch einmal, es geht nicht um Abweichungen in Kleinigkeiten. Niemand von uns hier in diesem Raum hat die 100% selbe Theologie. Niemand von uns würde bei jeder Frage sagen, ja, das sehe ich auch so, das sehe ich auch so, das sehe ich auch so. Ich habe mal mit jemandem Kontakt gehabt, die hat gesagt, also in unserer Gemeinde glauben wir alle das Gleiche. Ich so, in jeder Frage, ja, wir glauben alles, was der Pastor sagt. Ich habe mich dann dort gleich beworben. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber das passiert nur, wenn du dein Denken ausschaltest, wenn du selber nicht in der Bibel forschst und einfach nur zuhörst und immer Ja sagst. Das passiert, aber wenn du selber Bibel liest, du kommst zu anderen Gewichtungen. Das hat auch was mit Biografie zu tun. Unser Erkennen ist Stückwerk. Und nicht unser Erkennen ist gleichgeschaltet mit dem Pastor. Das sagt Paulus nicht. Wir haben Unterschiede. Und sogar wenn du mit deinem Ehepartner verheiratet bist und 350 Jahre verheiratet bist, wirst du an der einen oder anderen Stelle, bei einigen fühlt es sich so an, ja, wirst du an der einen oder anderen Stelle sagen, hey, wir sind uns schon ziemlich ähnlich, aber hier kommen wir zu einer anderen Bewertung. Hat jetzt mein Ehepartner den Geist des Antichristen? Vielleicht? Nein. Aber wenn es so um diese fundamentalen Fragen geht, und das, jetzt haben wir 4 Verse uns angeschaut und es geht immer um die Säulen des Glaubens, nicht um Marginalien. Ich möchte noch einmal meinen Liebling Wayne Grudem zitieren. Diese Schriftstellen bringen uns nicht zu der Vermutung, dass man sämtliche falsche Lehre für von Dämonen inspiriert halten sollte. Und doch würden ganz offensichtlich falsche Lehraussagen, die von solchen getroffen werden, die bekennen, in der Kraft des Heiligen Geistes zu reden, sicherlich in diese Kategorie fallen. Oh, das hört sich so klug an. Warum ist das wichtig, das zu wissen, dass dämonische Kräfte sich durch falsche Lehre manifestieren können? Genau, richtig, richtig. Wenn ich dieses Kriterium in meinem Denken gar nicht habe, dass dämonische Energie durch Lehre freigesetzt wird, dann werde ich bei großen Richtungskämpfen, ja, in Gemeinde, werde ich sagen, naja, wir sollen ja einander lieb haben, oder? Wir sollen doch auch die Unterschiede irgendwie ertragen. Weil alles auf demselben Level in unserem Denken abspielt. Aber in Wahrheit, wenn wir diese Kategorien kennen, die die Schrift hat, dann weiß ich, Moment mal, das, was ich jetzt höre, das ist so krass anders, das heißt noch nicht, dass der, der jetzt gerade spricht, dämonisch inspiriert ist. Aber ich sollte prüfen, okay, handelt es sich hier um ein Randthema oder geht es jetzt hier richtig ans Eingemachte und in die Fundamente? Ich habe auf einmal ein Prüfkriterium, womit ich arbeiten kann, wo ich in die Schrift gehen kann, wo ich ins Gebet gehen kann, wo ich mit Geschwistern reden kann und wir zu einer Überzeugung kommen. Und wenn wir zu der Überzeugung kommen, das ist so fundamental falsch, im Fundament kaputt, und wir zu der Überzeugung kommen, wir haben es hier wirklich mit einer teuflischen Lehre zu tun, dann hättest du viel mehr Reinheit, reine Lehre in Gemeinden. Aber weil wir den Faktor dämonischer Einfluss gar nicht mehr auf unserem Schirm haben, gar nicht mehr in unsere Rechnung mit einbeziehen, erlauben wir in den Gemeinden alles. Alles darf gepredigt werden, alles darf gelehrt werden. Wir sind ja tolerant miteinander. Und das ist einfach nicht biblische Denkweise. Weil die biblische Denkweise sagt, es gibt dämonische Einflüsse, die durch die Lehre die Gedanken kaputt macht. Wie Krebs, der sich durchfrisst und alles zerstört, was vor seine Linse kommt. Wir kommen zum letzten. Es ist wie eine Art Klammer. Das letzte, was wir uns jetzt anschauen, war das erste, was hier im Raum genannt wurde, was verbunden wird mit dämonischen Einflüssen, wie man sie erkennen kann. Ich nenne das hier dämonische Atmosphäre. Einige haben schon gesagt, wenn ich mit Dingen konfrontiert werde, wo ich keine Faktoren habe, die ich analysieren kann, aber da ist etwas in mir, was mir sagt, so Warnung. Wir hatten es ja mit dem Tiervergleich, ne? Ich habe eine Antenne für etwas, was ungut ist, aber ich kann es überhaupt nicht beim Namen nennen. Es gibt noch nicht mal stichhaltige Informationen. Und dort kommt, denke ich, dieser Punkt zum Greifen. Und ich habe dafür auch nur einen Vers, den ich euch mitgeben möchte. Im Geistesgabenkatalog von 1. Korinther 12 nennt Paulus unter anderem die Geistesgabe zur Unterscheidung der Geister. Theologen lesen das und fragen sich, Mensch, Paulus, warum erklärst du denn nicht, was das ist? Wie funktioniert diese Gabe? Macht er nicht. Bei vielen Geistgaben wissen wir nicht, wie Paulus sie erklärt hätte. Wir müssen dann die Bibel lesen und schauen, wo greift das? Wo sehen wir diese Art und Weise des Unterscheidungsvermögens? Zumindest gibt es uns einen Hinweis, selbst wenn es keine prüfbaren Faktoren gibt, die wir analysieren können, kann der Geist Gottes in uns ein Unterscheidungsvermögen wach werden lassen, wo wir ein subjektives Empfinden bekommen für bestimmte geistliche Kräfte. Und das kann sowohl in die Unterscheidung, also das Wahrnehmen von negativen Kräften als auch von positiven Kräften passieren. Vielleicht hast du schon mal mit Christen Kontakt gehabt, vielleicht hast du sie noch gar nicht so gut gekannt, aber du hast gedacht, wow, das ist, wir reden eine Minute und hier ist so eine Tiefe. Hier ist so eine Salbung in dieser Person und du nimmst das wahr. Das kann im Positiven passieren und im Negativen auch. Dass Menschen, ihr kennt vielleicht den Begriff Aura, dass Menschen so wie eine Aura umgibt, wo du nicht sagen kannst, das ist es oder sie hat jetzt das gesagt oder sie hat das an. Ist ganz normal, aber irgendwas umgibt diese Person, was so ungut ist. Und auch wenn diese Gabe nicht eingehender beschrieben wird, und damit möchte ich jetzt schließen, was wir tun können ist, wir können für eine intensivere Wahrnehmung beten, damit wir im Geist verspüren, um welche Quelle es sich handelt. Denn die vielen Facetten, die wir jetzt gerade in der Bibel aufgefächert haben, und sicherlich könnte man das noch ergänzen. Die Bibel ist ja ziemlich dick. Aber wenn wir uns diese ganzen Facetten anschauen, wie sich dämonische Kraft manifestiert, wissen wir, denke ich, nach diesem heutigen Abend, Herr, hilf uns, unterscheiden zu können. Denn es ist auf vielen Ebenen etwas unterwegs, Aber ich möchte nicht blind sein. Aber ich möchte auch nicht der Freak sein, der überall den Teufel an die Wand malt. Das ist auch ungesund. Aber ich möchte damit reif umgehen. Und das ist etwas, was wir jetzt noch zum Abschluss tun können, dass wir dafür beten, dass Gott uns Unterscheidungsvermögen gibt. Lass uns gemeinsam mal aufstehen. Und wir haben jetzt wirklich eine ganze Reihe hier uns angeschaut. Und an einem Punkt hängst du vielleicht noch und denkst, oh, das hat mich getroffen und das bewegt mich. Da möchte ich eigentlich noch mehr Erkenntnis vom Herrn haben. Lass uns Folgendes machen, lass uns einen kurzen Moment nehmen, nur eine Minute oder so, wo wir für uns beten, kannst du leise, kannst du auch halblaut machen, wie du möchtest, wo du den Herrn bittest, dass er sich dir offenbart, dass er sich dir zeigt, dass er dir etwas von seinem Charisma gibt, Dinge zu unterscheiden. Und nach dieser Zeit möchte ich gerne für uns als Gemeinde beten. Lass uns kurz das persönliche Gebet forcieren. Vater im Himmel, du bist der Geber guter Gaben und zu dir beten wir. Herr, ich wünsche mir so, dass diese Gemeinde, und damit meine ich nicht das Gebäude, sondern die Menschen, die dazu zählen, dass dein Leib, dass wir als deine Glieder, dass wir ein Ort sind, wo Menschen in die Freiheit geführt werden, wo Verborgenes offenbart wird, wo Licht in die Finsternis kommt und wo Ketten zersprengt werden. Und Herr, viel zu lange haben wir diese Dimensionen ausgeklammert aus unserem Denken und auch aus unserem Dienen, wenn wir für andere Menschen Fürbitte tun. Aber Herr, wenn wir dein Wort ernst nehmen, dann können wir an dieser Realität nicht vorbei. Auch wenn sie nicht in unserem Repertoire im Denken ist, auch wenn es nicht unsere Tradition ist, wenn es nicht unsere Gewohnheit ist, nicht das, was wir von Muttermilch an irgendwie aufgesogen haben, auch wenn es was Neues ist für uns, womit wir noch unsicher sind, wir können daran nicht vorbei. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns ein heiliges Unterscheidungsvermögen schenkst, dass wir weise damit umgehen und dass wir lernen zu hören, was du sagst, was du sprichst. Wenn wir mit diesem Thema konfrontiert sind, dann sind wir auch automatisch damit konfrontiert, Herr, wir müssen eng mit dir zusammenlaufen. Denn es jeder, der gedacht hat, ich bekomme heute einen Katalog, der alles immer perfekt aufdröselt, wo ich einfach nachschlagen kann und das ist dann die Antwort. Sowas gibt es nicht. Weisung gibt es nur in der Nachfolge, in der Gemeinschaft mit dir, durch Gebet. Herr, und das zeigt mir, wie wichtig auch das Gebet ist, gemeinsam mit dir unterwegs zu sein. Herr, ich bitte dich, mach uns zu Nachfolgern, die nah an deinem Herzen sind, dass wir Sensibilität bekommen für das, was dein Wort heute gesagt hat und dass wir geistliche Ohren haben, die hören. Dass wir geistliche Augen haben, die sehen. Und dass wir auch geistig schmecken können, ob etwas, und auch riechen können, ob etwas wohl riecht, einen Wohlgeruch Christi hat, oder ob hier etwas wirklich stinkt. Und lass uns zu Jüngern werden, die in der Gemeinschaft mit anderen wirklich auch für Befreiungsschläge sorgen können. Herr, ich bete jetzt ganz gezielt auch für Gebundenheiten in Sünde, in Lastern, wo wir uns arrangiert haben. Und wir haben gelesen, dass es oft unsere Entscheidungen sind und unsere Vorlieben, die wir einfach nicht kreuzigen wollen. Herr, ich bete, dass du mit der Kraft des Geistes Gottes Erneuerung wirkst Und dass es eine Liebe zum Gehorsam gibt. Dass die Liebe zum Gehorsam wächst. Und dass du deine Überwinderkraft schenkst. Dass wir über Sünde triumphieren und nicht von Sünde gelähmt sind. Dass wir Sünde besiegen, in die Flucht schlagen und dass wir heilig sind, so wie du heilig bist. Herr, wir danken dir für dein Erbarmen. Wir freuen uns über deine Gnade Tag für Tag. Ja, das ist wahr und das ist richtig, daraus leben wir. Aber wir wollen, dass diese Gnade auch ihre Kraft entfaltet, dass wir nicht mehr dieselben sind, die wir mal waren, sondern dass es zu einer Veränderung kommt in unserem Leben und wir Überwinder sind, mehr als Überwinder, sagt dein Wort. Herr, lass das wahr werden. Und dort, Herr, wo es aber einen satanischen Ursprung haben sollte, Herr, da beten wir um einen heiligen Befreiungsschlag. Dass Satan weicht, dass Satan keinen Raum hat und dass wir erlöst sind und nicht länger geknechtet werden von diesen Dingen. O Herr, ich bete, dass in Zukunft, auch wenn wir uns sonntags hier versammeln und wenn wir dein Evangelium predigen und dich in Macht und Kraft proklamieren, dass Menschen, die von außen kommen und dich nicht kennen, dass sie hier Befreiung von Satan erleben. Dass wir sehen, so wie wir es in deinem Wort lesen können, dass die Menschen frei werden und jubeln über die Freiheit, die sie in dir gefunden haben. Jesus, du bist derselbe, Herr, das bekennen wir. Und wir erwarten das. Und wir erhoffen uns das, Herr, dass du unser Gebet beantwortest. Ich bitte dich, gib uns Frieden ins Herz. Lass uns heute gut nach Hause kommen. Ich danke dir für jeden, der heute da war, auch wenn man vorgehen musste. Segne jeden und lass die Worte, die von dir kommen, Herr, in uns nachhallen und dass sie das bewirken, wozu du es auch gesandt hast, Herr. Amen. Amen. Gute Nacht.